Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, herzlich willkommen zu dem Bern einfach Spezial. Am Mikrofon ist der Yannick Güttinger. Bei mir ist der Daniel Koch. Er ist während der Corona-Pandemie eine wichtige Figur bei der Pandemiebekämpfung. Ist jetzt aber seither im Ruhestand. Schön, dass Sie da sind. Grüße, Herr Koch.
Grüße, Herr.
Die Woche hat die NZZ eigentlich publik gemacht, dass im deutschen Nachrichtendienst schon länger Informationen vorliegen, dass die Corona-Pandemie könnte aus dem Labor stammen, spezifisch aus dem Institute for Virology in Wuhan. Die Informationen liegen scheinbar schon länger vor in Deutschland. Wir reden von 2020, wo das schon bereits vorliegt. Andere Nachrichtendienste haben das auch schon bereits so gemeldet, unter anderem CIA in den USA. Ich würde Sie gerne einfach mal auf das mal reagieren lassen. Was ist so Ihre Reaktion gewesen, wo Sie das in den Medien gelesen haben?
Ja, das ist natürlich ein Thema, wo praktisch von Anfang an von der Pandemie immer diskutiert worden ist. Ist das Virus aus einem Labor entwickelt oder hat es einen natürlichen Ursprung? Beides ist möglich. Ich glaube, es wird auch schwierig sein, genau herauszufinden, was passiert ist. Es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Virus aus einem Labor zu einer grossen Ausbreitung führt. Das ist schon in den 70er Jahren mal mit einem Influenza-Virus passiert. Und zwar genau dem Virus, wo vor über 100 Jahren die grosse spanische Grippe ausgelöst hat. Das ist in den 70er Jahren aus einem Labor entwichen. Und zirkuliert hat er natürlich den Weg gefunden durch die Menschheit und zirkuliert seither als eins unter anderem sehr vielen Influenza-Viren, also Grippeviren, als gewöhnliche die saisonale Grippe. Also es wäre nicht erstaunlich, aber es ist am Schluss, und das muss man ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich gar nicht so wesentlich. Viel wesentlicher in meinen Augen ist anzuschauen, ja, wie hat China auf den Ausbruch reagiert, wie hat die Welt auf den Ausbruch reagiert und wo sie dort Fälle passiert.
Ja, Sie sprechen gerade China an. China spielt natürlich eine wichtige Rolle als Ursprungsland von dieser Pandemie. Jetzt ganz am Anfang der Pandemie hat es ja schon ein bisschen Kontroversen gegeben, dass China nicht vollen Zugang gegeben hat in Forscher, um das unabhängig untersuchen, wo der Ursprung her ist von dieser Pandemie. Kann man denn jetzt überhaupt noch das rekonstruieren, woher das genau kommt? Und wie sehr muss man da vielleicht China dafür kritisieren, dass sie das da unterbunden hat, die Bemühungen?
Ich glaube, man muss China kritisieren. Und zwar nicht nur wegen diesen Bemühungen in Bezug auf den Ursprung des Virus, sondern überhaupt hat China eine sehr restriktive, nicht weltoffene Kommunikationspolitik in Bezug auf den Ausbruch und die folgende Pandemie gemacht. Oder? Selbstverständlich ist auch die WHO nicht über alle Zweifel erhaben gewesen. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass als eines von der ersten Sachen, die passiert ist, ist der Generalsekretär der WHO nach China gereist und hat dann den chinesischen Präsidenten besucht. Sachen, wo man muss sagen im Nachhinein, nein, da sind sicher Fehler passiert und China hat sicher nicht das gemacht und das der Welt geliefert, was es hätte sollen, was man hätte können erwarten von einem sicher freien Land. Aber wir wissen, China ist kein freies Land. Es ist eine Diktatur in dem Sinn.
Mhm. Ja, bis jetzt bestreitet China den Ursprung aus dem Labor. Auch die WHO bestreitet die Laborthese. Inwiefern spielen da eben die Geldflüsse oder allgemein der Einfluss von China in der WHO eine Rolle? Wo kann man da vielleicht auch politisch Einfluss nehmen? Was sind Ihre Erfahrungen da diesbezüglich?
Ja, es ist natürlich gerade für eine Organisation wie die WHO extrem schwierig, in einer Welt, wo immer stärker verpolitisiert wird, in dem Sinn, gerade in Bezug auf die grossen Organisationen, überhaupt noch eine gute Figur abzugeben. Oder? Also, ich kann das sehr nachvollziehen, dass die WHO da unter enormem Druck gestanden ist. Und in erster Linie ist ja dann auch der WHO darum gegangen, die Pandemie möglichst gut zu überstehen. Aber ich glaube, China muss sich Kritik gefallen lassen. Sie hat der Welt etwas vorgespielt, wo ich finde, wahrscheinlich sehr schädlich ist gewesen. Sie hat der Welt vorgespielt am Anfang. Wir können, wenn wir die Leute einschliessen, wenn wir ganz restriktiv sind, wir können das Virus wieder aus der Welt schaffen. Das hat man eigentlich schon von Anfang an gewusst, dass das nicht wird klappen. Und China hat ja dann jahrelang mit unglaublichen Mitteln die Politik verfolgt. Also die Null-Covid-Strategie, ich erinnere da nur zum Beispiel an die Olympischen Spiele, Winterspiele. Also eigentlich etwas, wo man muss sagen, nein, China hat mit Sicherheit nicht geholfen, die Pandemie gut oder wahrscheinlich besser zu bewältigen.
Kommen wir zurück zum Virus selber. Ich habe zum Beispiel ein paar Mails angeschaut, wo im Herr Dr. Fauci, das ist der erste Virenbeauftragte, der in den USA war zu dieser Zeit, dass auch ihm eigentlich schon Informationen vorgelegen sind. Ich habe da ein Mail spezifisch im Kopf, wo er gesagt hat, dass das Virus sehr engineert aus. Also schon früher hat man das schon ein bisschen vermutet. Sie sind in dieser Zeit eigentlich auch im Amt gewesen. Was haben Sie zu dem Zeitpunkt gewusst? Welche Informationen sind Ihnen vorgelegen im frühen 2020, Ende 19?
Ja, sehr wenig. Also ich kann mich natürlich erinnern, wir hatten einen Kongress in Grindelwald mit den Virologen, mit sämtlichen Virologen von Schweiz. Und dort ist ein australischer Spitzenvirologe auftreten, der mit Duan zusammen geschafft hat. Und was er gesagt hat damals, hat eher darauf eingedeutet, dass es einen natürlichen Ursprung hat. Und zwar gibt es einen Indiz, den ich finde, das spricht sehr für einen natürlichen Ursprung, aber es ist ein Indiz. Und zwar ist das folgendes: Man hat Wuhan und die Leute, die als Erste eben mit dem Australier Kontakt hatten, die haben sofort die Sequenz publiziert. Und dank dieser Publikation hat man dann gleich schon Ende Januar weltweit die PCR aufgleisen und das Virus nachweisen. Und ich denke, dass China, wenn die gewusst hätten, dass das aus einem Labor entwickelt ist, das nie publiziert hätte. Also das ist so einer von den Indizien. Aber es ist weder ein Beweis und es sagt auch nicht, dass es nicht aus dem Labor gekommen ist. Aber schlussendlich, wie schon gesagt, ich denke, es ist gar nicht so wesentlich, weil China muss sich ja wirklich an andere Vorwürfe gefallen. Ein Vorwurf, der für Europa verheerend war, ist, dass China extrem streng intern vorgegangen ist, also ganze Städte abgeriegelt hat, aber zum Beispiel die Ausreise von Chinesen in die ganze Welt raus überhaupt nicht kontrolliert hat. Und darum war es dann so, dass man plötzlich in Italien die ersten Todesfälle gesehen hat, dann war das Virus in Italien schon extrem verbreitet gewesen. Und erst im Nachhinein hat man gemerkt, dass in Italien offenbar unglaublich viele Chinesen illegal eingewandert sind. Also so Sachen, das sind Sachen, wo man muss sagen, nein, da hat China nicht reagiert, wie man es hätte erwarten müssen, dass sie sofort geschaut hätten, dass das Virus nicht zum Land ausgeht oder nur in vereinzelten Fällen, weil die Welt ist überrascht worden, wo man gemerkt hat, gerade in Italien, dass das schon extrem weit verbreitet ist.
Sie sagen, das spielt gar nicht so eine Rolle, ob es aus dem Labor kommt oder nicht. Was hat es denn geändert, wenn man das schon früher gewusst hätte oder schon früher Klarheit hätte? Sie meinen, das würde gar nicht ändern, oder wie?
Nein, ich glaube, das hat gar nicht geändert, weil so Viren können ja in der Natur entstehen, das wissen wir, oder? Und es kann so Übersprünge geben, das wissen wir. Also von dem her denke ich nicht, dass das wirklich etwas geändert hat. Aber wenn die WHO und vor allem China eine viel offenere, viel klarere Politik gegenüber der Welt an den Tag gelegt hat, hat man sehr viele Sachen viel früher gewusst. Und das ist wahrscheinlich schon der Vorwurf, den sich China muss gefallen.
Es gibt ja noch die ganze Thematik von der Gain-of-Function-Research, also eigentlich Virenforschung, wo man Viren spezifisch ansteckender oder spezifisch gefährlicher macht. Da gibt es auch diverse Dokumentationen, dass die USA über Seitenkanäle das Institut in Wuhan finanziert hat, somit auch, wenn das dann aus dem Labor gekommen wäre, hat auch dazu beigetragen hat. Wie stellen Sie zu dieser Gain-of-Function-Research? Ist das etwas, wo Sie finden, das müssen wir als Menschheit machen, um Pandemien vorbeugen? Oder ist es vielleicht etwas eher, wo halt eine Gefahr ist, dass eine Pandemie auslöst und man darauf eher verzichten sollte? Was ist Ihre Haltung?
Ja, ich glaube, also die ganze Virenforschung, aber nicht nur Viren, sondern Forschung mit Bakterien, in diesem Bereich ist dann sehr, sehr nah bei biologischen Waffen. Und das ist etwas, was verboten ist, eigentlich schon im Einsatz verboten ist. Und es macht keinen Sinn, in diesem Bereich Forschung zu betreiben, weil das ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Ich persönlich zweifle, dass das Virus jetzt, so wie es aussieht und wie es sich verbreitet und wie es gelaufen ist, wirklich im Sinn von einer biologischen Waffe ursprünglich entwickelt worden ist. Also, wenn es aus dem Labor kam, ist dann in einem Laborunfall gewesen. Man muss einfach auch vorsichtig sein, weil mit solchen Spekulationen, wie ich sage, das ist natürlich dann Spekulation, weil da bewegt man sich dann sehr schnell, sehr rasch bei Verschwörungstheorien. Und da wissen wir, da gibt es natürlich auch viel, viel Unfug, wo behauptet wird.
Mhm. Gibt es in der Schweiz Finanzströme, die Gain-of-Function-Research finanziert? Ist Ihnen das etwas bekannt?
Das ist mir nicht bekannt, aber ich bin auch nicht Virolog und bin auch nicht in der virologischen Forschung. Ich bin Spezialist für öffentliche Gesundheit. Und in der öffentlichen Gesundheit ist das natürlich alles andere als etwas, wo man einen würde andenken. Also da muss ich sagen, nein, ja, so muss. Aus dieser Sicht, die ich habe, kann ich mir das in der Schweiz nicht vorstellen.
Mhm. Sie haben gesagt, Sie reden von der öffentlichen Gesundheit. Da ist natürlich die WHO ein wichtiger Partner für die Schweiz. Und die WHO hat es auch relativ viele solche Schlagziele gegeben, unter anderem auch wegen dem Austritt von den USA aus der WHO. Da hat es auch noch den WHO-Pandemie-Pakt gegeben, der auch in der Schweiz sehr umstritten ist. Sie haben auch vorher gesagt, die WHO ist auch in der Kritik gesehen im Handling von dieser Pandemie. Was ist Ihre Meinung? Wie müssen wir die WHO vielleicht reformieren, wenn überhaupt, wenn das Ihre Meinung ist? Wo müssen wir da vielleicht ansetzen mit Reformen?
Also, dass die WHO sollte reformiert werden und man eine grosse Anstrengung unternimmt, unter anderem mit Schweizer Beihilfe, das ist seit Jahren bekannt und das ist seit Jahren auf dem Tapet. Meine persönliche Meinung ist, es hilft überhaupt nicht, wenn man einfach Mittel streicht. Also das, oder einfach abschaffen, das hilft nicht. Die WHO braucht es als Organisation und sie tut extrem viel Gutes. Also da muss man, das muss man auch mal im Blick behalten. Oder? Also, die Weltgesundheitslage ist dank der WHO besser geworden in den letzten Jahrzehnten. Und da wird auch viel Gutes gemacht. Aber selbstverständlich, so grosse Organisationen können grosse Fehler machen und die muss man angehen. Einer von den ganz wichtigen Punkten, wo immer diskutiert wird bei der WHO, ist die ganze Finanzierung. Oder die WHO wird nur zu einem kleinen Teil aus regulären Beiträgen finanziert und ein grosser Teil wird, was wir sagen, earmarkt, also spezifisch finanziert und das gibt natürlich viel zu viele Einflussmöglichkeiten. Aber der Weg, wo jetzt die amerikanische Administration nimmt, einfach sagen, wir gehen raus und wir zahlen nicht mehr, das ist natürlich der Unfug. Oder? Was ich nicht weiss, und das wäre eigentlich vielleicht noch mal eine Untersuchung weg, weil ich weiss das wirklich nicht, ist, ob Amerika, also die USA, auch aus der BAO, wo ja ein Mitglied ist von WHO, also aus der Panamerikanischen Weltgesundheitsorganisation, also ist der amerikanische Flügel von WHO, sie dürfen austreten, das weiß ich nicht.
Mhm. Ich würde gerne noch ein bisschen auf den Diskurs zu sprechen kommen. Ich habe die Laborhypothese schon früher ein bisschen verfolgt, weil es mich interessiert hat. Oder? Vor allem ist es auch ein Zufall, dass es genau an dem Ort, wo das Institut war, oder Institut ist, dass von dort her der Ursprung dieser Pandemie gekommen ist. Mich hat es dunkel, dass ich beobachte, dass man früher versucht hat, so ein bisschen die öffentliche Meinung ein bisschen auf die Wet Market Theory zu lenken, also auf die Tiermarkt Theorie, dass es übersprungen ist dort. Und dass andere Ansichten, jetzt eben spezifisch die Laborthese, schon ein bisschen früher als Verschwörungstheorie so ein bisschen abgestempelt worden sind. Und ist jetzt mit diesen Geheimdienst-Enthüllungen, jetzt nicht nur eben mit dem BND aus Deutschland, sondern auch in der CIA und sind gerade mehrere Geheimdienst in den USA, die zu dem Befund gekommen sind, ist jetzt voll die Theorie so ein bisschen, ja, ein bisschen im Mainstream einfach ein bisschen Glaubwürdigkeit gewinnen. Haben Sie das auch so ein bisschen beobachtet, dass die Theorie auf dem Anfang ein bisschen abgetan worden ist und jetzt erst man sich ein bisschen ernsthafter mit dem ein bisschen befasst?
Ja, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite muss man sagen, oder, es ist ja nicht das erste Coronavirus, wo wir lernen kennen und das allererste, das ist ja 2003, das ist ja wirklich sehr gefährlich gewesen. Und da hat man ja dann nachgewiesen, dass es vom Tier und eben auch in China auf den Menschen übersprungen ist. Das ist dann Gott sei Dank viel zu aggressiv gewesen. Das hat ausser in ein paar grossen Städten sich dann nachher nur können weiter verbreiten und man hat es können ausrotten. Und das hat natürlich dazu geführt, dass man wahrscheinlich auch in China denkt, ja, das können wir wieder gleich machen, das können wir wieder völlig ausmerzen. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass die Covid-0-Strategie überhaupt aufgekommen ist. Und das hat auch dazu geführt, dass man natürlich gerade am Anfang gesagt hat, okay, und jetzt müssen wir schauen, aus welchen Tieren das rausgekommen ist. Oder? Und da sind x Theorien gegeben. Also da hat es auch Tiere gegeben, die gar nicht Coronavirus bekommen, aber das ist sehr kompliziert worden. Und dann muss man dann mit den Virologen schauen. Sehr früh ist aufgekommen, dass es wahrscheinlich irgendwo auch wieder mit Fledermäusen etwas zu tun hat. Aber also da bin ich dann wirklich nicht der Spezialist. Das hat natürlich dazu geführt, dass man vor allem die natürlichen Ursprünge hat probiert zu erforschen, weil das ja dann auch eigentlich ein wesentlicher Hinweis ist, wo man dann auch vielleicht etwas muss unternehmen muss, oder? Also, dass nicht noch mehr solche Virus auf einen Menschen überspringen. Und ich denke, das ist auch dort, was wesentlich ist. Oder? Bei den Labor wissen wir, da muss man einfach schauen und da muss man alles machen, dass keine Viren entweichen. Aber im Tierbereich, da muss man wirklich auch schauen, dass die Viren nicht überhaupt in unhygienischen Verhältnissen auf Tiermärkten die Möglichkeit haben. Und dort muss man natürlich schon wissen, woher dass es kommt. Und ich denke, das hat schon mehr dazu geführt, dass man gerade in wissenschaftlichen Kreisen sich am Anfang voll auf die Schiene eingeschossen hat.
Mhm. Ja, ich lese da halt, ich bin als Journalist immer mit dem kritischen Auge unterwegs und versuche halt auch die Interessenskonflikte ein bisschen zu analysieren. In dem Fall aber sehe ich die Verbandelung mit der EcoHealth Alliance, wo eben das Geld von den USA dann in das Institut für Virology dann geflossen ist in Wuhan. Und ich sehe da halt auch gewisse Interessenskonflikte, oder? Wenn man natürlich dann zum Schluss kommt, dass so ein Institut der Ursprung ist. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es eine Biowaffe oder so gesehen ist, wo man da entwickelt. Ich glaube auch eher, das ist wahrscheinlich ein Unfall gewesen, wenn das aus dem Labor gekommen ist. Aber wenn das der Schluss ist, dann wäre natürlich die Schlussfolgerung auch, dass man weniger Geld spricht für die Gain-of-Function-Research. Und das wiederum ist nicht im Interesse der Virologen, die in diesem Bereich forschen und dass vielleicht durch das die Diskussion auch auf die Schiene geleitet worden ist. Halten Sie so etwas für wahrscheinlich, dass solche Gedanken mitgespielt haben?
Ja, das ist schon möglich. Also, man muss ja ganz klar sein, ein Wissenschaftler und Wissenschaft ist nicht frei von Interessenskonflikten. Oder? Und viele von diesen Interessenskonflikten sind unbewusst. Oder also, selbstverständlich, wenn ich mein Gebiet forsche, dann verteidige ich das Gebiet. Oder? Und nicht unbedingt bewusst, also nicht unbedingt, jetzt unbedingt etwas mehr Geld will oder so, sondern das ist ein natürlicher Reflex. Oder? Und deshalb ist es schon wichtig, dass man das auch anschaut. Oder? Aber in meinen Augen ist das eigentlich etwas, wo man generell vielleicht bei der Forschung muss anschauen. Oder? Läuft die Forschung heute in allen Bereichen so, wie wir das wünschen? Ich kann mich erinnern, wo die ersten Klonforschungen gekommen sind, hat man dann wieder mal so die ethischen Aspekte beleuchtet und angeschaut und trotzdem ist die Forschung weitergegangen. Oder? Und im Tierbereich ist geklont worden, deutsch gesagt, im Teufel so ab, bis man merkte, das ist doch nicht der Weisheit letzter Schluss. Oder? Und diese Sachen, ich glaube, die muss man generell immer wieder anschauen. Eine Forschung ist nicht wertfrei. Und auch dort muss man immer wieder schauen, ist das ethisch und moralisch überhaupt die Richtung, wo die Menschheit gehen will.
Mhm. Der deutsche Virolog, der Christian Drosten, der fordert das zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass auch all die Daten, die im BND vorliegen, wo der Nachrichtendienst zu dem Schluss verleitet haben, dass die alle offengelegt werden, dass auch eine wissenschaftliche Analyse von diesen Daten kann stattfinden, nicht nur so eine geheimdienstliche Analyse. Was denken Sie, was braucht es jetzt, dass man da kann vielleicht ein bisschen Klarheit schaffen kann? Wo kann man noch anhängen? Welche Daten können öffentlich gemacht werden? Was meinen Sie, was braucht es noch, dass man da kann die Pandemie noch ein bisschen mehr aufarbeiten?
Ja, da gebe ich mir draußen völlig recht. Und da geht es nicht nur um die Daten, sondern überhaupt muss die Wissenschaft in Zukunft viel, viel transparenter Arbeit und Daten offenlegen. Das geht nicht, dass die Wissenschaft ein Club für sich ist, der sich selber beurteilt, selber anschaut, da muss viel passieren. Das hat man ja bei den Regierungen in den letzten, muss man sagen, 50 Jahren gesehen, dass die Offenlegen, Transparenz dazu führt, dass es besser wird und nicht schlechter wird. Aber, und das ist immer wie immer die grosse, das grosse Aber, und das sind die Schweizer federführend, man bringt dann immer wirtschaftliche Interessen im Vordergrund und sagt, nein, das sind ja dann wirtschaftliche Interessen, Geheimhaltung, wir wollen nicht, dass andere das können einfach kopieren und so. Und da muss wirklich etwas gehen. Aber dass man mehr Transparenz in allen Bereichen bringt, das kann nur helfen.
Das eine ist das Wissenschaftliche, das andere ist so die öffentliche Gesundheit, wo ihr Bereich ist. Oder muss ich sehen. Inwiefern braucht es auch da vielleicht eine politische Aufarbeitung von den Massnahmen, die man ergriffen hat, vielleicht auch eine Reflexion, welche Massnahmen haben funktioniert, welche haben nicht funktioniert. Inwiefern braucht es vielleicht auch eine Entschuldigung, aber vielleicht einfach eine Darlegung, so ein bisschen, hey, die Massnahmen haben wir getroffen, die vielleicht nicht etwas gebracht haben, weil da ist durchaus auch, wenn ich umschaue, nach ein Sentiment in der Bevölkerung herum, dass man da noch nicht so ganz zufrieden ist mit der Aufarbeitung von dieser Covid-Pandemie. Was meinen Sie?
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Oder? Also es geht nicht nur, dass man schaut, welche Massnahmen sind gut gewesen, welche sind nicht gut gewesen. Man muss auch schauen, warum hat es zu einer solchen Spaltung in der Bevölkerung geführt. Wo hat man das falsch gemacht? Und da muss man dazu stehen. Oder? Da muss man dann sagen, okay, da haben wir Fehler gemacht. Und da sind wir europaweit, muss ich sagen, noch einen Schritt entfernt. Ich schreibe jetzt ein zweites Buch über die Zeit, nachdem dass ich das BAG verlassen habe. Das war ja nach der ersten Welle. Und beschreibe auch, wie ich das erlebt habe. Weil ich denke, da muss wirklich, da müssen die Leute, die verantwortlich waren, anstehen und sagen, okay, das haben wir sicher nicht gut gemacht. Das hätte man anders müssen machen. Ich glaube, die Schweiz ist im Großen und Ganzen gut auf die Pandemie gekommen, hat sehr viele sehr gute Sachen gemacht. Aber es ist mit Sicherheit nicht alles über jeden Zweifel erhaben. Und dazu stehen, das gehört dazu.
Was meinen Sie jetzt? Was sind die grössten Fehler von der Schweiz jetzt im Umgang mit dieser Pandemie?
Ja, von der Schweiz kann ich es nicht sagen. Ich kann es wirklich nur für die erste Welle, also für die ersten paar Monate sagen. Und wo ich auch verantwortlich war, und das habe ich schon mehrmals betont, oder? Der Umgang mit den Alters- und Pflegeheimen, da sind wir zu weit gegangen. Da sind Leute eingeschlossen worden, haben selbst sterbende Leute kaum mehr ihre Angehörigen können, zukämpfen. Und das hat unter anderem auf Empfehlungen von unserer Seite beruht. Und das darf man so einfach nicht machen. Oder? Man hätte ja diesen Leuten müssen eine Wahlfreiheit lassen. Und wenn man ein Alters haben, zum Beispiel sagen, okay, die sich nicht isolieren wollen, die nicht isolieren wollen, die bekommen einen eigenen Bereich, und die absolut Angst haben und sich völlig isolieren wollen, die haben ja die Möglichkeit. Aber dass man das ganze Altersheim einfach abgeschottet hat, was ja dann am Schluss auch gar nicht möglich ist. Das Personal muss ja gleich rein und raus. Das war sicher etwas, wo man über das Ziel rausgeschossen hat. Selbstverständlich war der Grund, dass man wirklich die Leute wollen schützen wollte. Aber man muss auch dort das Augenmass behalten können. Und das finde ich heute noch. Da habe ich keine böse Schuld auf mich, dass das passiert ist. Das war sicher falsch gewesen.
Vielleicht noch eine von der letzten Frage. Wie beurteilen Sie die ganze Thematik von dem Covid-Zertifikat, wo man ja eigentlich gross gesagt hat, dass das eigentlich soll Leute zertifizieren, die nicht ansteckend sind, wo man dann einfach herausgefunden hat, dass eine Impfung eigentlich nicht unbedingt vor der Ansteckung schützt, sondern eine vor allem schwere Verläufe vorbeugt und man dann eigentlich gross mehrheitlich eigentlich Ungeimpfte dann auch ein bisschen ausgrenzt hat? Wie beurteilen Sie die Vorgehensweise?
Ja gut, also zu dieser Zeit bin ich schon lange nicht mehr im Amt gewesen, also nicht verantwortlich gewesen. Und ich habe da schon eine recht kritische Meinung dazu. Ich glaube, es ist schwierig gewesen, völlig auf das Zertifikat zu verzichten, wenn das ganze Umfeld, also alle Länder ringsherum, vor allem Deutschland, extrem darauf beharrt haben. Aber dass man im Umgang mit der Einschätzung von der Impfungen am Anfang viel zu euphorisch war und sich nachher nicht korrigiert hat, das finde ich, ist einer der Fehler. Da hätte man müssen korrigieren. Und sobald dass man wirklich gewusst hat, dass der Impfschutz gegen die Ansteckung, wenn man relativ kurzfristig ist, hat man das auch müssen kommunizieren und entsprechend die Strategie anpassen.
Zum Abschluss noch vielleicht eine Frage geführt. In Zukunft, wo sehen Sie die größte Gefahr für die nächste Pandemie? Erstens vielleicht geografisch, zweitens vielleicht auch so ein bisschen vom Bereich her. Kommt sie aus einem Labor oder kommt sie vielleicht wieder aus einem Wet Market? Wo müssen wir da genauer herschauen, dass es vielleicht nicht noch einmal so eine Pandemie gibt? Oder vielleicht sogar eine schlimmere Pandemie, wer weiß?
Also, dass es nie mehr Pandemie wird geben, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird wieder Pandemie geben, weil das gehört eigentlich zum Leben, wie Leben entsteht. Oder? Also viele von diesen Viren, wo wir heute damit konfrontiert sind und relativ locker können damit umgehen, weil die Kinder schon früh anstecken oder wenn wir schützende Impfstoffe haben, was beim Coronavirus nicht möglich ist. Da kann man nicht jetzt schon sagen, es wird nie mehr eine geben. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, es wird wieder geben. Aber was man sicher kann machen, ist vorbereiten und schauen, wie kann man denn besser damit umgehen, was sind Strategien, die gut sind und was sind Strategien, die wahrscheinlich nicht so wahnsinnig hilfreich sind. Und was sicher wichtig ist, man muss immer das Gleichgewicht finden zwischen Massnahmen, die Grundrechte einschränken, und dem Erfolg oder den Massnahmen, die absolut notwendig sind, um eine Pandemie einzuschränken. Und das Gleichgewicht zu finden, das ist halt eine Kunst und nicht alleine eine Aufgabe von den Wissenschaftlern. Da ist natürlich dann auch Politik und alle anderen mitgefordert. Und ich denke, genau der Bereich ist der, wo man gut aufarbeiten muss. Dann kann man auch etwas aus der letzten Pandemie reden.
Ich glaube, bei diesem Schlusswort müssen wir es gerade lassen. Herr Koch, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Das war es mit dem Bern einfach Spezial. Wenn Ihnen der Journalismus gefällt, dann überlegen Sie sich doch, ein Abo beim Nebelspalter abzuschließen. Das würde uns sehr freuen. Den Link finden Sie unten in den Shownotes. Und ich hoffe, Sie sind wieder dabei bei der nächsten regulären Ausgabe von Bern einfach. Am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch